Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Was wir hier hören, Bettina, sind Klänge vom Oktoberfest in Takamatsu in Japan. 2016 oder so muss das gewesen sein. Und zwar ist das der Ententanz, ne?
Ja, ich erinnere mich von diversen Kinderfaschingsfeiern im Kindergarten.
Ja, das fiel mir ein. Wir haben ja letzte Woche über den Weihnachtsmarkt gesprochen in Japan.
Mhm.
Ich habe die Folge bearbeitet, geschnitten und dann fiel mir ein, Moment mal, wir waren doch da auf diesem Oktoberfest. Und da gibt es doch sogar dieses Video auf YouTube. Da müsst ihr mal suchen. Oktoberfest Japan. Gibt nicht viele Videos auf unserem Channel, aber das ist drauf.
Mhm.
Und was sehen wir da? Wir sehen Japanerinnen in Trachten gekleidet auf der Bühne und eine vor der Bühne, die dann vormacht, wie man sich zu bewegen hat, wenn man den Ententanz tanzen will. Also Popo, Arme. Dann habe ich dann noch Ausschnitte von einer Frau, auch natürlich in Tracht, mit so Kugellocken, die dann die Kugellockenmusik gemacht hat, also Japanerin. Alphorn haben wir gesehen und am Ende der berühmte Spruch.
Und zur Xufa.
Ja, wir sind da abends ein bisschen rumgelaufen und dann eben an dem Stadtpark, von dem Stadtpark habe ich schon mal erzählt, da haben wir einmal die einsamste Sakura-Party der Welt gemacht, unter dem einen Kirschbaum. Und da im Herbst war da eben Oktoberfest, das heißt, da waren Bänke, Bühnen, Buden aufgebaut, da konnte man da deutsches Bier trinken und Würstchen essen und eben dem deutschen folkloristischen Gut da
frönen.
Genau. Ja, und wir waren natürlich dann so, wow, was ist das denn auf einmal? Ja, wir sind übrigens Deutsche, aber es hat die da nicht interessiert. Die wollten da nur sitzen und trinken und wahrscheinlich wussten die gar nicht, dass das aus Deutschland kommt.
Wir sind nicht an Kultur interessiert,
Ja, na und?
Was gab's zu essen? Hast du das gesehen?
Würste, also so Bratwürste, wie es eben oft gibt, keine Weißwürste, glaube ich. Und Brezen kann sein, dass es so große Brezen gab und eben Bier. Und ich erinnere mich, dass das ein Bier war. Das kannte ich gar nicht. Also eine Marke, die ich nicht kannte.
Okay, ja. Aber also schon deutsch.
Deutsch, dann. Ja. Mhm. Aber ansonsten war das Fest in japanischer Hand. Ich habe da keine Deutschen gesehen.
Ja, habt ihr da mitgemacht beim Ententanz?
Nee.
Ich zeige euch mal, wie der Ententanz richtig geht. Ja, finde ich auch interessant. Ententanz auf dem Oktoberfest. Also ich bin kein Experte fürs Oktoberfest. Ich war da vielleicht mal als ganz kleines Kind und sonst nie. Wird das auf dem Oktoberfest tatsächlich getanzt im Bierzelt? Keine Ahnung. Wie gesagt, dadurch, dass ich es nur vom Kinderfasching kenne, fand ich es erstmal so ein bisschen eigenartig. Aber so ist das mit der Kultur im Ausland, ne?
Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass wir waren so eine Gruppe von 6 Leuten oder so, also Teilnehmer und ich. Und die meisten fanden es halt auch lustig, ne? So, hahaha, das ist ja witzig. Aber es gab auch ein oder zwei, die fanden das irgendwie so richtig unangenehm. Also, wir sind doch jetzt in Japan und was soll das denn jetzt und so. Ich finde sowas ja immer super spannend, wo halt die Kulturen sich irgendwie vermischen und verquirlen und am Ende kommt irgendwas bei raus, wo man nicht mehr weiß, was ist denn hier überhaupt, wo es Anfang, wo es Ende. Ich finde das immer spannend.
Oktoberfest. Ach ja, das ist doch dieses.
Genau.
Die Oktoberfest-Melodie.
Ich habe auch keinen gesehen, der das Bier in der einen und die Wurst in der anderen Hand hat.
Nein, hätte erst mal allen schön erklären können, dass man das doch so macht.
Ja, das war unser Oktoberfest. Und seitdem muss ich gestehen, ich habe jedes Jahr in den folgenden Jahren immer geguckt, gibt es vielleicht wieder Oktoberfest? Aber es hat irgendwie nie gepasst vom Timing her. Ja, schade. Ich fand es lustig.
Ja, aber die Sommerreise, die in den Norden geht, da ist ja immer Bierfest.
Bierfest, ja, stimmt. Aber da sind wir ja leider nie dabei. Also ich, weil ich immer die andere Reiseparallel mache.
Macht der Chef, ja. Ich war auch noch nie dabei.
Ich glaube, da ist auch kein deutsches.
Ich glaube auch nicht, dass das einfach nur Bierfest.
Ja, aber Biergarten ist ja auch ein japanisches Wort, ne? Also wird so ein Lehnwort.
Ja, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, weil es gibt ja dann doch so ein paar Sachen, die man in der Fremde dann mal vermisst aus der Heimat. Und dazu gehört bei mir natürlich ein Besuch im Biergarten. Als gebürtige Bayerin.
Das vermisst du ja sogar hier, wenn du hier
bist. Ja, es fehlt mir hier halt auch oft. Also das ist immer, wenn ich im Sommer nach Bayern fahre, hoffe ich, dass das Wetter mitspielt und wir halt einmal wenigstens schön gemütlich in den Biergarten gehen können. Aber wenn es dann klappt, das ist ja schon immer ein besonders schönes Erlebnis unter Kastanienbäumen. Mhm. Ein schönes, großes Bier und ein zünftiges Essen.
Mhm.
Genau, und dann wusste ich, in Japan gibt es eben auch so ein paar Biergärten. Und da konnte ich dann auch mal meine japanische Freundin Aya überreden, dass wir da zusammen hingehen. Und zwar auf dem Takao, dem sogenannten Hausberg von Tokio, wo wir schon mal erzählt haben, dass wir mit denen da hochgestiegen sind. Und da haben wir echt so eine kleine, ja, so eine kleine Wanderung gemacht über so Steine und durch so einen kleinen Bach durch und so. Eigentlich sehr schön. Und oben wartete dann zur Belohnung der Biergarten. Mhm. Und der war aber, naja, also er war natürlich kein bayerischer Biergarten, klar, natürlich gab es da auch keine Kastanienbäume oder sowas. Es gab halt wie so oft so eine Flat, also man bezahlt und dann kann man in diesem Zeitraum halt so viel trinken, wie man möchte oder schafft oder bedient wird, nennen wir es mal so. Und das Essen, da konnte man dann sich so Fleisch halt selber auf den Grill legen. Also in Japan ist immer so ganz kleine, ganz dünn geschnittene Fleischscheiben, nicht so Koteletts oder sowas. Also es war auch so japanisch normales Essen, jetzt nicht deutsch. Es hieß einfach nur Biergarten, weil man halt eben Bier trinken konnte und unter freiem Himmel. Also das war dann schon ganz schön eigentlich, die Location, aber das Essen und so, es war halt so ein bisschen so Touristenabzocke. Ja, und dann denke ich immer, ja, wenn ich jetzt mein Fleisch da drauf lege und dann gehe ich, dann weiß ich doch nicht mehr, dann hat ja vielleicht jemand anderes mein Fleisch genommen, aber ich will auch nicht die ganze Zeit daneben stehen, sowas stresst mich total, habe ich keine Freude an solchen
Buffets. Ach so, das war ein Grill für mehrere, nicht am Tisch.
Genau. Also. Ja, das, aber andererseits denke ich im Nachhinein, ja so diese schnell. Dünnen Dinger sind ja eben. Super schnell fertig, da muss man ja eigentlich so nicht lange warten, aber gut, so weit war ich damals, glaube ich, noch nicht, vielleicht auch, weil ich davor schon diesen Berg hochgestiegen bin. Ja, aber da dachte ich so ein bisschen,
das meinte ich eben, dieses Wort Biergarten, das ist halt einfach, das wird halt benutzt für Trinken im Freien, man bezahlt, um irgendwo zu sitzen, um dann im Freien zu trinken. Das bedeutet Biergarten. Das ist gar nicht mehr so mit Deutschland verknüpft.
Ja, ich, ein ne? Restaurant mit Dach. Also ja. Ich glaube, es ist auch oft Sachen, die so erhöht sind.
Ja, genau.
Also Biergarten ist oft auf dem Dach. Mhm. Vielleicht auch wegen der Lärmbelästigung oder. Ja gut, es gibt ja auch in der Stadt oft nicht so viele Plätze, wo man draußen sitzen kann.
Das ist immer auf dem Dach.
Ist ja nie auf dem Bürgersteig oder so in der Regel. Ja, sondern auf dem Dach oder auf dem Berg.
Aber auch da lief keine deutsche Musik.
Kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich glaube auch, das hatte keinerlei deutschen Bezug. Das war einfach nur Biergarten. Aber andererseits, an unerwarteter Stelle begegnete mir dann mal die deutsche Bierkultur. Mhm. Und zwar war ich mit zwei Mitbewohnerinnen abends mal in so einer Kneipe was trinken. Ich weiß gar nicht, ob das ein Pub war oder einfach eine japanische Kneipe. Auf jeden Fall hat dann meine eine Mitbewohnerin sich ein Löwenbräu-Bier bestellt. Oh ja. Mhm. Das hatten die halt irgendwie so eine Auswahl an internationalen Bieren. Und dann hat sie auch ernsthaft so einen riesen Steinkrug bekommen mit Löwenbräu-Logo. Für japanische Verhältnisse unfassbar groß. Und dann dachte ich auch so, okay, da hat die jetzt einen Abend lang. Aber die hat immer sehr, also gerne und viel Bier getrunken. Ja. Aber also da war ich dann schon so angekommen in Japan, dass ich echt mal so dachte, wie soll man das denn überhaupt austrinken, so ein Riesending?
Ja, ein Maß oder so, oder fast optisch
es zumindest. Es war keine Maß, aber dieser Krug, also allein schon ein halber Liter ist ja in Japan schon nicht so gängig, sage ich jetzt mal. Und das war auch nicht Sommer, glaube ich.
Können auch nicht, um es nochmal zu sagen. Ja, ich höre schon auf. Aber wo du sagst Löwenbräu, das ist, glaube ich, die Marke, die wird von Asahi, also von der größten japanischen Brauerei, wird die vertrieben in Japan. Also die haben die Rechte an diesem Namen, weil wir sind ja lange Jahre regelmäßig mehrmals im Jahr in die Asahi-Brauerei gegangen zur Besichtigung. Leider manchmal sonntags, da waren dann standen alle Räder still. Aber unter der Woche konnte man dann die Fließbänder sehen und dann die Dosen, tak, 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 und wie die Kronkorken auf die Flaschen gestampft wurden. Mhm. Und konnte da ein bisschen was über die Kunst des Bierbrauens im großen Stil erfahren. Fand ich eigentlich immer interessant und irgendwie erquickend. Das heißt, man muss sich vorher anmelden, vorher irgendwie mit E-Mail oder so einen Termin ausmachen, dann kommt man dahin, wird dann eingeteilt und schaut man sich erstmal einen Film an in dem Kino dort, was natürlich im Sommer sehr schön ist, denn es ist klimatisiert, dunkel. Da kann dann der Reiseleiter schnell mal 10 Minuten ein Schläfchen machen. Dann geht's weiter. Und dann durch diese, es ist so eine Mischung aus Infowalk, also mit verschiedenen Schaubildern und Schaukästen. Man kann auch von oben durch wie so einen Glasgang oberhalb der Fabrik, kann man eben runterschauen in die Fabrik und auch da, wo die Geschmackstests gemacht werden und so. Da wird dann immer ein bisschen was erklärt. Auf Japanisch aber, glaube ich, ne?
Ja, das ist also auf Japanisch,
Das sind natürlich die meisten auch. Ich weiß sowieso, wie Bier gebraut wird und so, da können wir nichts erzählen. Aber eben auch, man sieht, dass die das damals, Ende des 19. Jahrhunderts, von den Besten natürlich gelernt haben, das Bierbrauen, und zwar von den Deutschen. Sind sie erst nach Deutschland gefahren, haben sich da alles angeguckt und haben später auch deutsche Fachmänner nach Japan geholt, um sich das Bierbrauen zeigen zu lassen. Und nach dieser Besichtigung geht man nochmal durch einen Gang, wo lauter Flaschen und Dosen sind von allen Produkten, die jemals hergestellt haben, also Marken. Und
das habe ich auch noch so lebhaft in Erinnerung.
Genau, und da sind eben auch diese Löwenbräu-Dosen und Flaschen. Ja. Und dann kommt natürlich der eigentliche Grund, warum alle mitgekommen sind. Es gibt gratis Bier, es gibt Freibier.
Freibier.
Und zwar, typisch japanisch, 15 Minuten lang, 3 Gläser pro Person. Meistens die gleichen Sorten, manchmal wechselt das, manchmal, wenn die noch so spezielle Sachen im Angebot haben, wie so einen leichten, da gab es mal so eine Art leichten Fruchtlikör oder so, den konnte man probieren. Wer keinen Alkohol trinkt, kann einfach irgendeine Limo oder sowas
die nehmen. Die stellen ja auch Softdrinks.
Genau, und ansonsten gibt es halt eben das normale Asahi, dann gibt es seit ein paar Jahren dieses, wie heißt das?
Ja, habe ich auch gerade
überlegt. Extra Cold oder so heißt das glaube ich.
So, genau.
Genau, das wird halt auf minus 0, irgendwas Grad gekühlt, das heißt, es ist noch nicht gefroren, aber schon so kalt, wie es nur geht. Und dann gibt es so Schwarzbier manchmal gibt es auch dieses Goldene da. 3 Gläser pro Person in 15 Minuten trinken und natürlich gibt es dann da die da so ein bisschen, da schaffe ich auch mehr als 3. Wollen wir mal sehen. Da sind die dann auch nicht so streng, je nachdem, wie viele andere Japaner. Die zeigen einem dann auch, wie man vernünftig aus der Dose das Bier ins Glas eingießt.
Ah.
Und zwar entgegen der landläufigen Meinung, nicht das Glas quer halten, dann die Dose rein und am Ende gerade, sodass sich der Schaum bildet, sondern erst den Schaum erzeugen, also erst gerade halten das Glas, einkippen und dann schräg.
Das ist auch nur aus Prinzip,
dass aber an den Zapfhähnen erklären, haben die sowieso,
das besser klappt.
Da haben die, an den Zapfhähnen haben die ja 2 geheime Schalter. Das eine ist nur für Bier, das andere für Schaum. Da ist dann auch irgendwie die Deutschen direkt, das gibt's doch gar nicht. Da haben die den Schaum extra gepfuscht.
Ja, andere ja. Länder, andere Sitten.
Du warst da auch schon ein paar Mal mit, oder? Bei der Bierpause.
Einmal.
Einmal nur?
Ja, also ach 15 so. Minuten ist dann schon irgendwie sportlich, wenn man weiß, man ist ja auch quasi zur Arbeit, nicht nur zum Vergnügen und will aber vielleicht doch auch so ein bisschen gern das so mitnehmen. Da ist man mal wieder in so einer Reiseleiter-Zwickmühle. Mhm. Man muss ja noch arbeiten, bisschen wenn man ein Kind hat, dann ist es nie so richtig Feierabend.
Stimmt.
Aber es ist ja auch, wenn die sehen, da ist jetzt so eine Gruppe Deutsche und vielleicht auch so deutsche Männer mittleren Alters dabei, das sehen natürlich die anderen japanischen Gäste und da ist ja dann auch manchmal schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Mal gucken, wie viel Bier die jetzt schaffen. Und das kann ja dann auch so ein bisschen Teil der Attraktion sein, sage ich mal, dass da vielleicht jemand dabei ist, der dann in 3 Minuten schon 3 Bier getrunken hat oder so.
Ist das wirklich 15 Minuten, überlege ich gerade.
Es kann gut sein, weil ich weiß, da dachte ich schon so, das ist aber ein bisschen wenig Zeit.
Und danach muss man eben noch relativ lang da durch so eine Art Gewerbegebiet bis zum Bahnhof zurück und dann mit den Öffis zum Hotel zurück. Aber das geht schon. Da ist sozusagen auch deutsche Kultur in fast Reinkultur. Wenn man von der Reisstärke absieht, ist sie da vorhanden. Wenn wir jetzt vom Bier gesprochen haben, mir fallen jetzt gleich Würstchen ein.
Soll ich mal was erzählen von meinem Bezug zu Würstchen in Japan, deutsche Würstchen in Japan?
Ja.
Das war nämlich auch gleich zu Anfang meines Japanjahres. Da war ja noch Sommer, hatte ich schon öfters erzählt. Und da wurde dann auch gern öfters mal gemeinsam gegrillt. Also einfach nur so eine betonierte Fläche oder asphaltiert. Aber da durften wir dann ab und zu mal grillen. Das war irgendwie so okay mit den Nachbarn, solange es jetzt nicht zu oft ist und ausartet oder so. Es wurde eingekauft für das Grillen. Und meine deutsche Mitbewohnerin hat extra deutsche Würstchen gekauft. Und zwar Nürnberger, der Clou, mit Zitrone-Basilikum. DLG prämiert, falls manchen von euch das etwas sagt. Also Nürnberger mit Zitrone, Basilikum. Moment mal, wie deutsch ist das denn noch? Die haben aber echt gut geschmeckt, muss ich sagen. Die gab es bei uns dann immer beim Grillen. Ich habe sie dann selber auch gekauft.
Also
Nozomis Biergarten, erinnerst du dich?
Ah, ja.
Da meine Mitbewohnerin, da haben die dann mal so ein Schild nochmal zum Thema Biergarten. Das war dann ein schöner Biergarten. Da kamen wir irgendwie von so einer Sightseeing-Tour zurück und dann saßen auch alle im Hof, hatten gegrillt und gechillt sozusagen und dann hatten die so ein Schild gemalt, irgendwie Nozomis Biergarten. Das war der Name der Mitbewohnerin. Vielleicht war es ihre Idee gewesen.
Ja, da gibt es doch diese Wurst- und Schinkenfirma in Japan mit dem schönen Namen Schauessen. Genau, wir hatten diese Packung vor uns und da stand dann auf Japanisch, also Katakana, Schauessen drauf. Und wir haben schon erkannt, ja gut, wird wahrscheinlich ein deutsches Wort sein vom Klang, aber was soll das? Schauessen?
Oder soll es Französisch sein?
Ja, genau. Das ist eben jetzt überhaupt kein Japanisch. Diese Zeichen sind nur Silben, kein Zeichen für einen Buchstaben, sondern Zeichen für verschiedene Silben. Und dann muss man das quasi auf Japanisch sich im Kopf aussprechen. Wie würde es ein Japaner aussprechen? Was könnte es dann wiederum bedeuten? Und irgendwie haben wir halt nicht verstanden, was ist das? Und dann haben wir aber die Aya gefragt und meinten, diese Würstchenfirma, Schinkenfirma. Da hat die gesagt, ja, das heißt Schauessen. Das ist der Name. Und das ist halt kein deutsches Wort, das ist ein Kunstwort. Das soll halt deutsch klingen, Aber gibt es das Wort Schauessen? Nee. Ich stelle mir dann mal vor, man sitzt dann irgendwie auf einer Bühne, also so wie das heute auf YouTube gibt, man isst und die Leute schauen zu und sagen, der isst aber gut.
Wie bei L'Oreal, lassen Sie doch mal das Kind vor. Der Herr isst einen Schweinebraten. Schmeckt's denn? Ja.
Das ist ja, Schauessen. Schauessen. Und finde es halt eben da auch wieder interessant, dass es ein deutsches Wort ist, wo ich jetzt gar nicht weiß, ist das überhaupt wirklich ein deutsches Wort? Oder,
ne? Ja, also, mir ist schon klar, dass das kein deutsches Wort ist, aber denkt sich, warum nennen die es so? Aber ja, gut, warum heißt unser Podcast Oktopus zum Frühstück? Meine japanische Freundin hat dann so gefragt, das versteht sie nicht ganz. Warum Oktopus zum Frühstück?
Ja, können ja in Schauessen umbenennen.
Aber noch zum Thema Grillen in Deutschland und in Japan. Also es gab diese Würstchen und was gehört in Deutschland, was eigentlich nicht deutsch ist, aber was gibt's immer beim Grillen, auch bei uns, was lieben wir, wenn wir grillen, was gehört da dazu?
Tzatziki.
Tzatziki, ja. Weil den großen Topf, Zitat Andi, den esse ich auch ganz allein. Natürlich die bevorzugte Marke. Ja. Oder eben, wenn man es nicht kaufen kann, selbst gemacht. Ja. Und jetzt in Japan, ja, es gab im Supermarkt kein Tzatziki. Meine deutsche Mitbewohnerin Heike meinte, ja, ist so ganz einfach, mache ich selber. Brauche einfach nur Gurke, Knoblauch, Joghurt, vielleicht noch Olivenöl. Das kann man alles kaufen. Ja, und dann stand sie da in der Küche und hat dann aber festgestellt, dass der süß ist mit Zucker. Wenn man halt in Japan, wie es hier heißt, Naturjoghurt kauft, also ohne Frucht oder irgendwas drin, dann ist der trotzdem gesüßt. Also es gibt zwar auch die ohne alles, aber da muss man wirklich mit der Lupe sozusagen hingucken und genau drauf achten, dass man halt den kauft. Und manchmal muss man da auch echt lange die Regale absuchen. Ach, und dann haben wir halt einfach mit süßem Joghurt Tzatziki gemacht. Ich glaube schon. Ja. Ach ja.
Geht, ne? Hunger treibt's nein.
Ja, konnte man schon essen, glaube ich. Aber also ideal ist es nicht. Ich hatte dann Mitbewohner, der ursprünglich aus Bulgarien kommt, also der war da schon US-Bürger geworden zu der Zeit, aber seine Wurzeln lagen in Bulgarien und der hatte dann halt auch oft Appetit auf so einen richtigen Joghurt. Und da gibt's halt diese Joghurtmarke, Bulgaria heißt sie. Ich wusste bis dahin nicht, dass Bulgarien eben so bekannt ist für Joghurt oder die Wiege des Joghurts oder keine Ahnung. Aber auch der war halt in der Regel gesüßt. Also da hat sie natürlich auch mein Mitbewohner dann so ein bisschen drüber echauffiert, wie man sowas mit dem Landsnamen da verkaufen kann. Der hatte dann irgendwann so den Händler seines Vertrauens, so einen Laden, wo man eben Produkte aus Bulgarien und Nachbarländer und so kaufen konnte, da hat er sich dann manchmal halt so, ja, Feta oder Joghurt oder sowas gegönnt und das dann auch mit Genuss zu Hause verköstigt. Und da hat man so richtig gemerkt, ja, das sind diese Dinge aus der Heimat, die einem dann halt dann plötzlich doch in der Ferne irgendwie fehlen.
Ja, ja, ist auch schwer, einen guten Döner in Japan zu kriegen.
Also, oh, da wäre auch ganz schlechte Erfahrung gemacht.
Nach meinem Kenntnisstand ist es sogar unmöglich, einen wirklich guten Döner zu kriegen, aber...
Hast du schon öfters Döner mal gegessen?
Ja, so
in Japan?
Ein, zwei Mal, ja.
Weil es gibt ja den direkt da ums Eck, wo wir früher immer übernachtet haben.
Ja, ja, genau. Den gibt es ja noch nicht so lange. Und als der da neu eröffnet hat, bin ich da direkt mal hin. Im Zeichen der Wissenschaft war nix.
Aber was kannst du ein bisschen beschreiben, was anders ist als jetzt bei einem? Also ich meine, die sind ja in Deutschland auch zum Teil sehr unterschiedlich. Aber
weniger Fleisch, mehr Soße, weniger Gemüse. Ja, in erster Linie habe ich in Erinnerung, dass sehr viel so eine rote, also wie so eine Cocktailsoße sowas drauf war. Mhm. In Deutschland scheint es ja sehr unterschiedliche Camps zu geben, wie so ein Döner auszusehen hat. Aber für mich gehört dann da halt auch Krautsalat und sowas drauf. Das war da, glaube ich, auch nicht drauf. Der war einfach nicht besonders gut. Hat auch die Mittelmäßigkeit nicht durch besondere Fülle wettgemacht. Also,
das ist in Japan meistens
ja, ja. Viel erwartet. Ja, ja, aber das ist ja wenigstens manchmal. Also bei so Nudelsuppen kann man da manchmal so rechnen.
Ja, stimmt.
Aber da ging da auch nicht hin. Ich weiß, dass ich da rauskam und irgendwie, da habe ich, glaube ich, sogar direkt noch Teilnehmer dann getroffen, die da gerade langgegangen sind, weil das eben auf dem Weg zum Hotel war. Und ich meinte direkt, da, nee, ist nichts. Da geht der lieber nicht rein. Da dachte ich so, hä, geht der Döner essen jetzt ernsthaft? Was ist das denn für eine? Geht der nicht jeden Abend Sushi essen?
Ja. Das doch mal alles ausprobieren, wie du sagst.
Ja, ja.
Also ich habe es dann auch einmal, da waren wir auf irgendeinem Fest, wie bei uns, wenn halt Buden aufgebaut werden mit Fressalien in erster Linie. Man schlendert halt so drüber und kauft sich was zu essen und den Rest guckt man nur an. Und da gab es auch so einen Döner, so eine Dönerbude sozusagen, aber der hatte halt das Fleisch schon abgeschnitten in so einem Warmhaltecontainer. Ja. Und dann hat er es halt da rausgeholt. Also es war natürlich überhaupt nicht knusprig, es war einfach nur total labbrig. Voll die labbrige Angelegenheit dann. Ich erinnere mich auch, dass die Soße so eine komische Farbe hatte, so, also aber nicht mal wie eine Cocktailsoße, sondern eher so Tomatenrot oder Paprika-Rot. Also ich habe mich so gefragt, was ist denn das überhaupt? Ist das eine Tomatensauce? Ja, es schien ja den japanischen Geschmack vielleicht zu treffen.
Das ist nicht weit her mit deutscher Kultur. Der Döner.
Der Döner, ja.
Guter deutscher Döner.
Als meine Freundin Aya dann in Deutschland mal war, wo wir uns getroffen haben, da war auch das Erste, was sie gesagt hat, ich möchte Döner essen.
Ja.
Und dann gab es in Köln am Hauptbahnhof keinen Dönerladen damals. Und dann hat sie gesagt, gut, wenn das nicht geht, dann Currywurst.
Ja. Ich erinnere mich an eine Reise, das muss so 2015 gewesen sein. Da war eine Teilnehmerin dabei, mit der habe ich immer so ein bisschen gesponnen, dass wir unbedingt die Currywurst nach Japan mitbringen, weil das gab es da noch nicht so oft, habe ich nicht beobachtet. Ich dachte immer, das würde doch passen. Die mögen Bratwürste, die mögen Curry, vielleicht eine Marktlücke, die mittlerweile aber geschlossen wurde, die Currywurst, auch deutsches Essen. Und sowieso Würste, es gibt in, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Kamakura, wo wir zuerst zu dem Buddha gehen, dem großen, freistehenden Buddha, und dann in der Innenstadt diese lange Einkaufsstraße da und der große Schrein. Da sind überall so Buden mit Würsten, deutsche, also so nach deutschem Rezept. Das ist das Erste, wenn man aus dem Bahnhof kommt, zu einem Laden, da steht dann auf Deutsch Schinken und Wurst. Das ist natürlich immer dann lustig, kann ich mal zeigen, guck mal hier, was steht da, oh, Schinken und Wurst. Ich habe das mal irgendwo nachgelesen, da war mal ein berühmter, eigentlich ein Engländer, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, der hat da so den Schinken irgendwie hingebracht, der hat da angefangen, Schinken herzustellen. Deswegen ist das da schon eine Traditionskunst, eben Wurst herzustellen, aber eben jetzt im Speziellen auch deutsche Wurst und deutsche Bratwurst oder zumindest so gelabelte deutsche Bratwurst. Und da gibt's auch oft Bier, zum Beispiel Kölsch.
Aha,
gibt's ein Set,
was?
Dann gibt's dann irgendwie eine Bratwurst, dann irgendwie Frankfurter oder sowas mit einem Kölsch. Aber auch wieder ein Kölsch, also jetzt nicht Sünner oder Reisdorf, sondern irgendwas, was Einheimisches von dort. Das ist wirklich was, was ich jedes Mal denke, heute probiere ich mal so eine Bratwurst aus.
Auch ja, aber ist so das gebraten oder ist das dann so
eine Siedewurst? Das sind immer so kleine Buden, schon in Häusern drin, maximal eine kleine Theke, an der man sitzen kann und vielleicht draußen so einem Barhocker oder so, wo dann halt immer die Pärchen davor stehen, jeder holt sich eine Wurst und geht weiter und dann kriegt man da eine Bratwurst. Die haben einen kleinen Grill.
Ach so, tatsächlich.
Und, ja,
okay. Also richtig gebraten.
Also Bratwurst, genau. Aber ich habe es noch nie, noch kein einziges Mal Bratwurst in Kamakura gegessen. Jedes Mal denke ich, heute probierst du es mal aus.
Also auf der Bucketlist,
wenn du dann nach Japan kommst. Weil es ist kein Mittagessen, so eine Bratwurst.
Es macht halt nur
vielleicht
drehen.
Fünf. Aber einen?
Jetzt solltest du mal ankommen und sagen, hallo, ich bin Andreas aus Deutschland. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel Würste ich in 15 Minuten verschlingen kann.
In und dann,
ich habe noch dieses Kamerateam vorab informiert. Ja. Und ich weiß, damit tue ich ihnen einen großen Gefallen,
genau.
Wenn ich das Fernsehen zu ihnen bringe.
Ja,
aber ich muss auch dran denken, wir hatten ja diese Stammkneipe in Kichijoji, wo wir immer... Also wenn es was im größeren Rahmen zu feiern gab, dann sind wir immer da hingegangen. Yakitori-Lokal, das sind diese Hühnchenspieße auf Holzkohle gegrillt. Und dann gegenüber war nämlich der Wurstkönig. Also der heißt Wurstkönig und der hat da eben auch Würste verkauft. Für zu Hause oder zum Direktessen. Also hab ich auch nie ausprobiert. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich auch so ein bisschen. Aber klar, wenn man halt da ist, dann denkt man so, ja, was will ich jetzt hier mit so oller Bratwurst? Ich will jetzt hier lieber schön... Hühnermagen und Herzen am Spieß oder was es dann da so gibt. Aber noch zu deutschen Lebensmitteln, die ein Stück Heimat symbolisieren. Also ich persönlich war ja lange Jahre ein sehr, sehr großer Fan von Essiggurken, sauren Gurken, Gewürzgurken, wie auch immer man es nennen mag. Bei mir war es immer der Name Essiggurke. Da konnte ich so ein ganzes Glas mal eben wegputzen und dann vielleicht sogar noch was vom Sud trinken. Und als ich in Japan war, hatte ich natürlich dann auch zwischendurch mal total Schmacht nach Essiggurken. Ja, aber wo kann man die jetzt kaufen? Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube auch in Kichijoji, wo wir meistens dann zum Einkaufen hingefahren sind, einen Laden entdeckt, wo es ausländische Lebensmittel zu kaufen gab. Und da gab es dann tatsächlich von Hengstenberg die Knacksgurken. Die waren dann natürlich auch teurer als zu Hause, aber ich war so froh, dass ich Essiggurken bekommen habe, deutsche, also richtige Essiggurken, nicht polnische Salzgurken oder sowas, weil ich wollte halt diesen deutschen Essiggurkengeschmack. Ah, das war so wunderbar.
Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch im normalen Sortiment irgendwie. Da hat sich viel getan mit diesem Import, also ich glaube ja, aber ich weiß auch, dass früher in Takamatsu gab es diesen Importladen, der lauter so europäische Lebensmittel geführt hat und auch Knacksgurken und so. Und damals war es auch noch besonders, dass die so Haribo angeboten haben, aber das, also Haribo gibt es ja mittlerweile überall, ne?
Und in Japan. Sport, glaube ich.
Ja, Wintersport. Aber was es nicht überall gibt, sind Lakritzschnecken.
Oh.
Und die habe ich nämlich einmal entdeckt im Village Vanguard. Das ist so eine Art, das nennt sich, glaube ich, Exciting Bookstore oder so. Also es ist ein, es fing als ja. Buchladen an. Ja, da gibt's halt so
Kuriositäten
so und so Merchandise und so lauter so komische.
Also
so,
ich liebe diese Kette, ja, das so ist auch sowas, wo Krimskrams. Ich immer reingehe.
Also die haben viel, die sind auch schon ein paar Mal in den Schlagzeilen gewesen, weil sie das Adolf Hitler Kostüm verkauft haben zu Halloween und so, wo wir wieder bei Halloween sind. Und die hatten dann an einem Stand Lakritzschnecken, und zwar bei den Scherzartikeln.
Ah.
Und da stand hier, diese Dinger schmecken wie Autoreifen. Also es wurde als Scherzartikel verkauft, weil es abscheulich ist. Die Japaner in der Regel, die können Lakritz nicht ausstehen, ne? Das vertragen die überhaupt nicht. Deswegen, das wird dann nur als so, als Gag verkauft. Dass man so, probier mal. Und da muss ich immer dran denken, ja, ne. Die schönen deutschen Lakritzschnecken, was würde ja, Thomas Gottschalk dazu sagen?
Da muss ich jetzt dran denken, wie bei der Uni, da gab es mal so eine Veranstaltung so zum Kennenlernen irgendwie unter den Studenten, also den ausländischen Studenten und den japanischen. Und jetzt müssen alle irgendwie Schuhcreme essen. Und an einem Schuhcreme ist aber was Komisches drin. Und dann dachte ich so, Schuhcreme? Was, die müssen jetzt ernsthaft so Schuhcreme essen? Und in einem ist was, ja, also Schuhcreme an sich ist doch schon, kann man doch nicht essen, das ist doch gefährlich. Also ich war so richtig entsetzt und innerlich aufgewühlt. Da haben sich auch Leute freiwillig gemeldet, das zu machen. Sind die denn drauf? Das geht zu weit. Diese Uni-Scherze, diese Studenten, die gar nicht wissen, wann Schluss ist.
Schon die E-Mail schon geschrieben.
Herr Aufrich, ich brauche eine Hotline. Und stellte sich heraus, Schuhcreme, das ist halt irgendwie sowas wie Buttercreme, aber halt, also nicht Buttercreme, aber so wie so ein Vanillepuddingcreme oder ja, sowas. Und das sind halt dann so kleine, wie so Windbeutel gefüllt,
genau,
mit dieser Creme.
Ja, im Prinzip sind es große Windbeutel.
Und da war halt dann einer mit Wasabi gefüllt oder
ich,
so.
Da, kurz abschweifen, da musste ich gerade dran denken. Ich war neulich auf einem Konzert von der Band und die haben ein Lied, da geht es darum, dass Leute komische Sachen benutzen, für die man eigentlich normale Sachen benutzen würde. Also zum Beispiel, statt ein Taschentuch benutzt einer ein Buch, um sich den Rotz abzuwischen. Mhm. Und dann gibt es auch eben eine Stelle, statt Butter schmiert sich eine Person Penatencreme aufs Brot.
Ew.
Ich fand auch, als ich das erste Mal schon gehört habe, war das irgendwie komischer Text und so, auch so ein bisschen eklig. Und danach kam dann einer so vorbei vom Publikum, also ich stand da mit der Band, und danach kam einer vorbei und meinte, ja, mit der Penatencreme, das habe ich früher auch gemacht. Ah nee, das war Schuhcreme habe ich gegessen, ne? Ja, schönen Tag noch. Also, das scheint es wirklich zu geben, nur so als kleine.
Was für Kreisen verkehrst du? Also Deutsche, sind wir doch wieder in der Folge beim Essen, ne? Bei deutschem Essen.
Ja, natürlich.
Das Thema, falls ihr es nicht eh schon erraten habt, Deutschland in Japan.
Ja.
Wo begegnet uns Deutschland in Japan? Wo vermissen wir vielleicht Deutschland in Japan? Oder wo denkt der Japaner, da wäre Deutschland? Und der Deutsche denkt sich, nee, Moment mal. Aber da kann ich ja jetzt vielleicht endlich mal meine eine Geschichte loswerden.
Oder? Ja, die hat jetzt ja mit dem Essen dann jetzt gar nichts mehr zu tun.
Nö, mit dem Essen hat die gar nichts zu tun, aber man muss ja nicht nur übers Essen reden. Nee. Und zwar war ich mit meinem Masterkurs von der Uni, Fachbereich Gerontologie, also es ging um ältere Herrschaften. Und wenn man halt dann Studien oder Interviews oder sowas machen musste für seine Forschung, dann gab es da so eine, bei mir nur in Anführungszeichen, gab es so eine Kooperation mit so einem, ja, wie nennt man das? Landfrauenverband oder so heißt, glaube ich, in Bayern. Von so älteren Damen aus dieser, die sind immer so in so Kooperationen, so Genossenschaften oder sowas organisiert, die Landwirte in Japan. Die haben wir dann immer besucht und dann konnte man so ein bisschen Kontakt pflegen. Und wenn man dann halt mal Leute gebraucht hat, die bereit waren, irgendwie sich interviewen zu lassen oder irgendwas, dann haben die sich da halt zur Verfügung gestellt. Und dafür hatten die halt mal so ein bisschen Austausch mit Jungvolk. Und war mal wieder was los. Ja,
mit Ausländern auch, ne?
Ja, normalerweise waren ja keine Ausländer. Also ich war ja der totale Exot. Das war ja eh so, also ungewöhnlich, dass ich da in diesem Bereich da irgendwie gelandet bin. Gut, es waren Ausländer, aber asiatische Ausländer. Also wir hatten Koreaner und so, das gab's schon. Aber ich war jetzt die einzige Europäerin. Und das war natürlich schon so sehr interessant erstmal, doppelt so aufregend wie sonst vielleicht. Dann hatte ich ja zu der Zeit auch noch meine Haare so kupferrot gefärbt, was natürlich diesen Exotenfaktor dann noch extrem erhöht hat. Und dann war das Programm für diesen Tag, dass wir aus Luftballons Tiere knoten. Ich habe es halt einfach nicht hinbekommen. Ne? Ich habe so ein bisschen zum Gespött gemacht. Ich habe schon gesagt, es hat ja auch gut zu dieser Folge gepasst, dich zum Affen machen. Die haben sich immer wieder, ich habe es gedreht, kurze Zeit später, die Dinger wieder zurückgedreht. Ich habe es einfach nie auf die Reihe bekommen, nicht mal die einfachsten Sachen. Ich habe schon so die Blicke gesehen, alle dachten sich so, ah ja, diese Ausländer sind anscheinend nicht so gut im Luftballontiere basteln. Vielleicht ist es so ein Skill, den man in Japan schon in der Grundschule erlernt oder so. Dann gab es so ein gemeinsames Essen mit so einer Vorstellungsrunde. Also in Deutschland ist man ja gewohnt, man kriegt da schon 2 Wochen vorher einen Zettel oder eine E-Mail, wo so ein bisschen die wichtigsten Daten draufstehen. Wo ist man wann? Wer nimmt da teil? Was passiert? So ein Programm hatte ich alles nicht. Es ist einfach nur, ja übrigens nächste Woche fahren wir da aufs Land und übernachten. Ja, was kostet das und so? Ja, nee, es zahlt alles die Uni. Okay, und die Fahrkarten, das organisieren wir alles. Es muss einfach nur kommen. So. Deswegen war diese ganze Aufenthalt so eine Überraschung. Mhm. Dann gab es dieses Essen und da sollte halt jeder sich kurz vorstellen. Gut, das kennt man ja vielleicht so mit Namen und Alter. Nee, jeder soll auch irgendwas Interessantes machen. Also, irgendwas Spannendes erzählen oder so. Das erfährst du halt 5 Minuten, bevor du was erzählen sollst. Also auch auf Japanisch. Und also das war halt auch so ein kulturelles Ding für die. Wenn man das sein Leben lang macht, dann hast du natürlich immer schon so die paar Geschichten oder Episoden auf Lager oder legst dir vielleicht sogar ein Hobby nur deswegen zu, damit du dann da irgendwas zeigen kannst in so einem Moment. Also ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt Interessantes erzählen soll. Vor mir war dann auch noch so eine super schöne japanische Studentin, die Kendo macht und dann da mal eben so eine kleine Vorführung gemacht hat. Und ich dachte echt so, nee, super, vielen Dank, ne?
Dann, ich habe mal 2 Tüten Chips an einem Abend gegessen.
Ja, so nach dem Motto habe ich dann erzählt, wie wir Plätze fürs Hanami nachts im Park reservieren wollten und dachten, das wäre halt so nicht so richtig erlaubt. Und dann waren da aber halt noch ganz viele, also andere Japaner und haben halt so getrunken und gelacht. Aber das
war schon eine schöne Geschichte.
Ich dachte, das wäre so ganz lustig, aber ich glaube, es kam irgendwie nicht so gut an, weil es ging halt ums Saufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und dass wir was gemacht haben, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und hinzu kam, ich war ja auch schon älter, relativ alt im Vergleich zu den Kommilitonen. Also. Und dann in Japan darf man ja erst mit 20 oder so trinken. Sag mal jetzt so für einen Studentenabend, lustige Story, für so ein nettes Kaffeekränzchen mit 90- oder 100-Jährigen, vielleicht nicht schon ganz so gut gewählt. Ja. Also da bin ich immer daneben getreten. In Japan habe ich immer Fettnäpfchen. Egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall gab es am nächsten Tag dann nochmal so eine gemeinsame Veranstaltung in einem wunderschönen leuchtend gelben Rapsfeld vor schneebedeckten Bergkulisse. Schon so ein bisschen wie Deutschland. Und da sollte ich dann auch irgendwas vortragen. Und da meinten die als Vorschlag, du kannst nicht irgendwas singen. Da meinte ich, ja, okay, also singen kann ich noch ganz okay. Ja, zum Beispiel was von Beethoven. Ich habe keine Ahnung, hat Beethoven Lieder zum Singen geschrieben? Ich weiß nichts. Zwischen müsste ich natürlich, klar, so Freude schöner Götterfunken oder sowas. Aber
ja, man kann sich den Text da auch nicht so, ja.
Ja, also so, wenn es nicht diese erste Strophe zumindest, die könnte ich. Aber ob ich die damals gekonnt habe, weiß ich nicht. Ja. Also ich dachte echt so, es musste ja alles so spontan, ne? Du wirst dann so festgenagelt und dann irgendwelche Kinderlieder, dann so Hänschen klein. Ja, ja, okay. Und dann habe ich das so angestimmt. Ah ja, die Melodie, weil einer sollte mich auf dem Keyboard begleiten. Das gibt's auf Japanisch auch, das heißt dann aber Schmetterling. Mhm. So, okay, doch nichts Gutes vielleicht gewählt, aber egal, Hauptsache deutscher Text.
Ja, eben.
Und dann stand ich da am nächsten Tag im leuchtend gelben Rapsfeld vor schneebedeckten Bergen mit 100-jährigen Japanerinnen und meinen Kommilitonen und habe so ein Keyboard-Händchen klein gesungen. Also es war irgendwie so grotesk. Es war auch so grell, so unfassbar grell. Ich konnte meine Augen gar nicht richtig aufmachen, weil ich so hell fand. Und dann stand ich da mit so einem Blindfischschwänzchen klein singt. Ach, mit 26 oder wie alt ich da war, es war echt irgendwie so erniedrigend. Aber die Damen waren begeistert. Die haben mir dann noch alle Sachen geschenkt. Und dann hatte ich das Gefühl, das war dann aber schon wieder so ein bisschen, ich schon wieder so negative Vibes von meiner Professorin bekommen, dass ich diese ganzen Geschenke jetzt angenommen habe. Aber ich dachte mir, es ist jetzt total unhöflich, die nicht anzunehmen. Also es war wirklich, also sozial war es sehr anstrengend. Ja. So. Also ja, ich die ganze Zeit, ich dachte, ich mache immer die ganze Zeit alles noch falsch.
Fürchterlich.
Oh, ja, also das war dann für die mal ein bisschen deutsch. Da hat mal der deutsche Wind durch die Berge geweht, indem ich Händchen klein gesungen habe. Ja. Ach, jetzt habe ich diese Geschichte auch endlich mal erzählt.
Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ich meinte, Bettina, du musst noch deine Händchen klein Geschichte erzählen.
Es gibt sogar noch so Fotos davon. Die habe ich, glaube ich, hier irgendwo in so einem Karton. Ja, zum Abschluss hatte mir dann irgendeine Professorin mal noch so, ach übrigens, Bettina, hier ist noch so ein Umschlag mit Fotos von diesem Wochenende. Wo ich dann da so draufstehe, in Bergen von Luftballons und dann da neben dem Keyboard so in diesem Rapsfeld.
Herrlich, herrlich. Ein Highlight. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich stelle es mir vor.
Ach, das sind dann diese Momente, wo man dann einfach nur froh ist. Wo man dann lange davon zehrt, dass sie vorbei ist. Ja. In diesem Sinne, Deutschland, den
Deutschen. Nee, warte.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, warte.
In diesem Sinne.